lade dich ganz herzlich ein hier in diesem Gottesdienst. Heute habe ich ein gutes Thema. Hab Verbindung mit Gott. Hab Verbindung mit Gott. Das ist mein Thema heute. Und darüber wollen wir uns Gedanken machen. Ich lade euch schon jetzt für Karfreitag ein, am 19. April. Da haben wir den Gottesdienst um 11 Uhr, nicht, dass jemand um 10 Uhr kommt. Das ist noch nicht aufgeschlossen. Erst um 11 Uhr. Und dann können wir ein bisschen ausschlafen oder etwas später kommen. Also ich lade euch ganz, ganz herzlich ein für diesen Karfreitag-Gottesdienst. Mein Thema heute ist, hab eine Verbindung mit Gott. Und die Frage ist, hast du eine Verbindung mit Gott? Wie sieht es aus? Du hast ja eine Existenzberechtigung, das ist mal klar. Gott hat dich ins Leben gerufen, Gott hat dich ins Dasein gerufen, er hat dir alles gegeben, was du brauchst zu einem gottseligen Leben. Aber jetzt musst du die Verbindung herstellen und aufrecht halten, immer ja, stand up sein, dass immer du mit Gott sprechen kannst. Angenommen, es passiert etwas, dass du sofort mit dem Himmel verbunden bist, dass du sofort Kontakt mit Gott hast. Wir leben hier ja nicht zur Unterhaltung oder zur Zeitvertreib, sondern wir leben hier, um uns auf die Ewigkeit vorzubereiten. Und ich möchte dich ganz herzlich einladen, jetzt für den Sonntag, da habe ich ein gutes Thema. Heute Morgen, als ich mich so auf die Predigt vorbereitete, nicht nur auf die Predigt, sondern auf die Predigt für Sonntagmorgen, hat Gott mir eine Vision, ein Gesicht geschenkt und gezeigt, wir leben in einer sehr, sehr, sehr ernster Zeit. Jesus steht vor der Tür. Er klopft an. Nicht nur Sünder bekehr dich, sondern Kind Gottes, mach dich fertig. Die große Wende steht davor. Also, und wir sind, ja, in eine Endzeitphase hineingetreten. Es werden Dinge kommen, von denen du nicht einmal geträumt hast. Und wir sind schon mittendrin in dem ganzen Zeitgeschehen. So, herzlich eingeladen für Sonntag früh um 10 Uhr. Und dann in den nächsten Gottesdiensten, die kannst du übers Internet erfragen oder aus dem Einladungszettel hier herauslesen. Jesus sagt, lernt von mir, bleibt mit mir in Verbindung, bleibt mit mir in Kontakt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Denn bald wird es zu spät sein, dann kannst du nicht mehr kommen, selbst wenn du es willst. Und wenn du denkst, jetzt brauche ich Jesus, wo ist er? Da wirst dir das Gleiche passieren wie den törichten Jungfrauen. Stehst vor verschlossenen Türen, klopfst und polterst und sagst, lass mich rein, es wird nicht mehr gehen. Die Gnadenzeit läuft aus. Wenn Jesus gekommen ist, am Sonntag haben wir Palmsonntag, Jesus kommt, er betritt Jerusalem. Aber Gott hat mir ja auch für diese Botschaft für Sonntag etwas korrigiert und mir etwas anderes gezeigt. Jesus zieht ein in diese Welt. Er kommt in diese Welt, um seine Gemeinde heimzuholen. Und die Erlösten, die Überwinder, die bereit waren und die, die nicht bereit waren, die bleiben draußen, die können spazieren gehen, nachher in den Wald gehen oder die können im Bett liegen bleiben, wieder schlafen gehen, die Tür wird verschlossen sein. Deshalb ist es so wichtig, dass wir bereit sind, wenn Jesus kommt, wenn Jesus kommt. Und er kommt nicht jetzt dich nur zu betätscheln, er kommt nicht, um dich zu berühren, nein, er kommt, um dich heimzuholen, dich zu entreißen aus dieser Welt. Das wird eine große Sache sein. Also, wir werden verwandelt, werden in einem einzigen Augenblick, und zwar beim Ton der Posaune. Wenn der Ton der Posaune erschallt, und lies mal die Offenbarung, den Ton der Posaune. Ich habe ihn laufend bei Heilbronn mal gepredigt und ich kündige immer meine Themen so an. Ich habe gesagt, Leute, ich in der Zeltmission, ich habe gesagt, Leute, ich werde dann und dann, also in den nächsten Tagen, ich werde zum Thema sprechen, du kannst wissen, wenn Jesus kommt. Du kannst genau auf die Sekunde genau wissen, wann Jesus kommt. Dann hat der Pfarrer in der Kirche am Sonntag abgekündigt und sagt, Leute, geht nicht ins Zelt. Dort spricht ein Sektenprediger. Denn in der Bibel steht, keiner weiß Tag und Stunde, wann es kommt. Steht in der Bibel. Das ist wahr. Aber ich habe das Thema gehabt, zur letzten Posaune, beim Ton der letzten Posaune, wir werden verwandelt, wir werden entrückt, wir werden nach Hause gehen und wir sind jetzt mittendrin in der letzten Posaune, Leute. Die Zeichen mit 5G, England Austritt aus Europa, aus der Europäischen Gemeinschaft, die Seidenstraße wird gebaut, da wird so viel, da passiert so viel, Jesus kommt. Leute, macht euch bereit. Und Jesus sagt, meint ihr, wenn ich wiederkomme, dass ich Glauben finden werde? Die Leute werden wiechern vor Religion. Die werden alle Religionen in einen Pott werfen. Buddhismus, Moslems, Islam, Christentum, Pfingstlertum, Charismatikertum, alle Protestanten, die werden in einen Topf werfen, rumrühren. Wir haben Religion, wir haben Glauben. Aber was Jesus nicht finden wird, den Glauben an ihn. Nicht, dass du etwas glaubst, der Teufel glaubt auch sehr viel, unheimlich viel, aber der glaubt nicht an Jesus Christus, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Der glaubt, dass Jesus ein Engel wäre, wie die Jehovas Zeugen oder viele andere mehr. Jesus ist da irgendetwas, ein guter Prophet, guter Lehrer, ein Professor, Verstehst du, oder, ja, der beste Jude, den es je gegeben hat, hat mir jemand neulich gesagt. Wir sollen Jesus kennenlernen. Und kennst du Jesus? Für Sonntag habe ich eine ganz wichtige Botschaft. Viele, die Welt liegt im Argen. Die Welt hat sich verfahren, verrannt. Es läuft nicht mehr vorwärts, nicht mehr rückwärts. Du siehst, wie lange man braucht, bis man aus der europäischen Gemeinschaft aus. Seit 3 Jahren geht der Zirkus. Verstehst? Ja, diese Welt hat sich verrannt und verfahren. Wir sollen uns bereit machen für die Ankunft Jesu Christi. Und eines der wichtigsten Punkte ist, und mein Thema hier heute Nachmittag, hab Verbindung mit Gott. Dass wenn er dich ruft, dass du sofort nach Hause gehen kannst. Dass du mit ihm verbunden bist und das Signal siehst, es leuchtet auf Rot. Ich muss heim. Ich muss heim zu Jesus, zum Vater und so weiter. Wir sollen so werden wie Jesus. Das ist unser Auftrag hier. Und wir werden so wie Jesus durch Sterben, durch die Kreuzigung, durchs Loslassen, durch, dass wir uns von dem Irdischen lösen und einfach, ja, alles verkaufen, was wir haben und dann ihm nachfolgen. Du musst natürlich nicht alles verkaufen, aber du musst los sein von all diesen Dingen, dass sich nichts mehr hält, dass sich nicht mehr hält. Nur über das Kreuz bekommen wir Verbindung zu Gott. Ich und Gott. Oder ich plus Gott. So. Das Sterben, das Vergehen, das haben wir alle gemeinsam. Und wer was gewinnen will, der muss kämpfen, der muss alles dran setzen, der muss sich selbst aufgeben, sich selbst gar nicht wert achten. Der muss einfach nach vorne schauen und sagen, ich will nur Gott gewinnen, ich will dabei sein, wenn Jesus wiederkommt. Ich weiß nicht, ob du das willst, aber das ist eine ganz wichtige Sache, denn du bist sonst verloren. Bist in der Gottesferne, gehst in die Ewigkeit ohne Gott und ohne Hoffnung. Auf dich warten dann die Teufel, dann wartet die Kühle, die Nacht, die Finsternis. Jesus sagt zum reichen Jüngling, wenn du mir nachfolgen willst, wenn du selig werden willst, wenn du ins Reich Gottes kommen willst, verkaufe alles und gib denn alles den Armen. Verteile das Geld nicht für mich, ich brauche kein Geld, sagt Jesus, sondern verteile es den Armen, gib es den notleidenden Menschen. Und dann komm und folge mir nach. Und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und weißt du, was mit dem jungen Mann passiert ist? Er ging traurig davon. Nur so finden wir unser Glück und unseren Frieden, unsere Freude. Wer leben will, der muss dem Beispiel Jesu folgen. Alles loslassen, alles aufgeben, sogar seine eigenen Klamotten. Die Kleider wurden ihm vom Leib gerissen. Der hing splitternackt am Kreuz, nicht so wie die Katholiken da sind mit Lendenschutz. Splitternackt, so wurden die Leute gekreuzigt, ohne Gnade und ohne Erbarmen. Und wir sollen den Weg Jesu gehen, das loslassen und Jesus nachfolgen. Und wenn du genau anguckst, wir hängen an so viel Zeugs, an unserer Gesundheit, an unserem Geld, auch wenn es nur ein paar Pfennige oder Kopeken sind oder ein paar Cent sind, verstehst du? Aber wir hängen so daran. Wir hängen an so vielem Vergänglichen. Viele sind noch irdisch gebunden, hängen an Materiellen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, weißt du, dein Herz kennt den Weg. Du weißt ganz genau, das soll ich aufgeben. Darauf soll ich verzichten, so wie der reiche Jüngling. Ging mir trotzdem weiter und sind traurig. Und meine Bibel sagt, wer da weiß, was richtig ist und tut es nicht, dem ist es Sünde. Überleg einmal. Du weißt, was richtig ist. Und wie viele Gelegenheiten, richtige Gelegenheiten hast du gehabt, sich so entscheiden. Du weißt ganz genau, wofür wir leben, wozu wir geboren sind, wozu wir arbeiten und so weiter. Was ist der Sinn des Lebens? Auch, dass wir Jesus gewinnen und das ewige Leben haben. Aber so viele Menschen nehmen sich keine Zeit für die Ewigkeit. Die haben Zeit zum Zähneputzen, zum Kämmen, zum Friseur gehen, Zeit zum Tratschen, Zeit zum Kaffeeklatsch, Zeit zu all dem Möglichen. Aber für Jesus haben sie keine Zeit. Obwohl wir haben so viele technische Hilfsmittel. Bei uns könnte alles so schnell gehen, ruckzuck, können wir unsere Arbeit erledigen und hätten so viel Zeit. Aber wenn du die Leute fragst und zu etwas einladest und sagst, komm, lass uns zusammen beten, hab keine Zeit. Lass uns in den Gottesdienst gehen, hab keine Zeit. Lass uns eine Predigt hören, hab keine Zeit. Pastor, du predigst viel zu lang. Ich predige noch viel zu kurz, meine Leute, meine Lieben. Wenn ich so den Paulus höre, der hat bis nach Mitternacht gepredigt. Die haben nicht auf die Uhr geguckt. Die Urchristen waren Urchristen ohne Haar. Die haben nicht auf die Uhr geguckt. Weißt du, du weißt ganz genau, was los ist. Und wir werden so fremdgesteuert von den Medien, wir werden so ferngesteuert von allen möglichen Gerüchte und Geschwätz und Informationen. Und wir sind Sklaven und wir tun Dinge, die wir gar nicht tun müssten. Hab Verbindung mit Gott und mit Jesus. Das ist mein Thema heute. Viele werden gelebt, anstatt dass sie leben. Sie werden gejagt und getrieben. von den Umständen. Sie werden geärgert, getriezt. Weißt du, aber sie tun nichts dagegen, gegen den ganzen frommen religiösen Stress. Tür, machen weiter, leben weiter wie bisher. Statt dass du deinem Herzen gehorchst und sagst, du, ich muss mal Zeit nehmen für meine Seele. Denn was nützt es der Menschen? Hör mir gut zu in den nächsten Tagen. Und hör mir überhaupt zu. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Wenn du alles weißt, überall gewesen bist, alles erlebt hast und hast doch für deine Seele nichts getan. Viele Menschen, die wollen nur geheilt werden. Was nützt es ein geheilter Körper? Was nützt es ein befreiter Körper? Was nützt ein gesegneter Körper? Gesalbter Körper? Was nützt das alles, wenn deine Seele verloren geht? Kümmere dich um deine Seele, Bruder, Schwester. Fang an, ein erfülltes Leben zu leben. Denn wenn du genau hinguckst und ganz ehrlich zu dir selbst bist, du, mein Leben ist unerfüllt. Ich habe so viele Ideale, die ich gar nicht verwirklicht habe. Ich habe so viel, morgens, wenn ich aufstehe im Bett und den Tag plane, habe ich so viele Ideen und davon verwirkliche ich nicht einmal 10%. Sei doch ehrlich. Die meisten erreichen ihr Ziel nicht. Folg deinem Verstand. Folg der inneren Stimme, was dein Herz dir sagt. Und fang an zu lernen, wie ich jetzt diese Tage gesagt habe, dich einzuschließen. Dass du dich einschließt und sagst, ich nehme Zeit für mich, für meine Seele, für meine Ewigkeit. Denn die Ewigkeit klopft an jedem Menschenherz. Und das ist die Ewigkeit. Und was ist dann? Und wem wird das alles gehören, was du vorbereitet hast, was du gespart hast, was du so auf die hohe Kante gelegt hast? Wem wird es gehören? Geh irgendwo in die Stille, wo du nur kannst. Und lass deine Seele mal baumeln und in Gott ruhen, dass du sagen kannst, mir ist so wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Bereite deine Seele auf diese innere Ruhe, auf die Ewigkeit, was kommt. Es nützt und es reicht nicht viel aus, wenn nur der Körper zur Ruhe kommt. Es muss auch die Seele zur Ruhe kommen. Der Körper, den kannst du schnell entspannen. Füße hoch, Hände hoch und was weiß ich. Und dann liegst du im Liegestuhl oder im Schaukelstuhl oder wo auch immer. Aber fang an, dich richtig seelisch, geistig zu entspannen, dass du nicht mehr den ganzen Tag Luftschlösser baust, nicht den ganzen Tag dem Marmor nachjagst, nicht den ganzen Tag das und das machst. Überleg einmal, entspann dich. Viele können nicht mehr das machen. Und ich ermute dich, einfach lass dich in Gottes Arme fallen, mit allem, was du bist, was du kannst. Lass dich einfach fallen und sag, Herr, ich möchte von den ganzen Plunder nichts mehr. Wir brauchen das, wir brauchen Luft zum Leben, wir brauchen gutes Klima, wir brauchen Bewegung, wir brauchen, dass wir was zu essen und zu trinken haben. Aber das ist nicht alles. Das Reich Gottes ist Friede und Freude im Heiligen Geist. Und nicht nur Rummel, Lärm und Umtrieb und Action. Wir sind für einen ganz bestimmten Zweck geschaffen. Hab Verbindung mit Gott, ist mein Thema. Wir sind geschaffen, dass wir uns mit dem lieben Gott unterhalten. Dass er mit mir spricht. Wir sind da, um für Gott zu sein. Um die Welt für Gott zu erobern, in welcher Form auch immer. Die Welt zuerst mal in uns. Wir sind da, dass wir Gott durchsetzen in unserem Alltag, in meiner Umgebung. Dass wir sagen, nein, bei mir nicht, so nicht. Dass wir Herr sind in unserem Umfeld. Du musst nicht Herr sein über ganz Deutschland oder ganz Europa. Du musst Herr sein über dein Ego. Dein Ego. Und diese Welt, deine Umgebung, ohne die Herrschaft Gottes zu bringen. Und wenn das alles stimmt, dann kommuniziert der Herr mit dir. Wie war es beim Adam? In der Abendkühle, abends, hörst du schon Schritte, kommt Gott herab und will mit Adam Gemeinschaft und Kontakt haben? Na, Adam und Eva, wie ging's euch denn heute? Was habt ihr heute getrieben? Was habt ihr heute gemacht? Und, weißt du, Gott wollte sich mit den Menschen unterhalten. Darauf sind wir angelegt, dass wir mit Gott sprechen und nicht mit der ganzen Welt kommunizieren. Mit Hinz und Kunz und Müller und Meier. Ja, Gott will mit uns sprechen. Und Gott will wissen, ob wir seinen Auftrag ausgeführt haben, was er uns gesagt hat. Und in unserem Leben passiert erst etwas, wenn wir das tun, was er gesagt hat. Und dass wir so werden, wie Gott will. Wie er uns geplant hat, jeden Tag ein bisschen mehr. So wie eine Pflanze, die jetzt so wächst. Also wie lange ist es her, da waren die Zweige kahl und nackt und leer. Und jetzt sind sie plötzlich grün. Da passiert was in der Natur draußen. Und Gott will, dass in unserer Natur etwas passiert. In meinem Charakter was passiert. Die meisten Leute, die wollen, dass es bei den anderen was passiert. Aber sie bedenken nicht, das Wichtigste ist, dass bei einem selbst was passiert. Paulus sagt, was nützt es, wenn ich der ganzen Welt predige und alle missioniere und ich selber verloren gehe? weiß, das Reich Gottes ist inwendig in uns. Und wir sollen das Reich Gottes in unserer Umgebung ausleben. Und fleißig sein und dort verwirklichen in unserer Umgebung. Das Reich Gottes soll zu dir kommen, dass du in das Reich Gottes eintrittst. Und deshalb sagt Herr Jesus zu dem reichen Jüngling, lass alles weg, schalte ab, schalte um, steige aus und steig ein bei mir. Folge mir nach. Nicht, dass du ständig ans Geld denken musst. Wie bezahle ich meine Miete? Wie kaufe ich mein Essen? Wie kleide ich mich? Oder wie sehe ich am besten aus? Was das Äußere vergeht. Schau, als du 18 warst, wie schön du bist gewesen, wie schön du warst. Verstehst du? Oder dann mit 25. Und dann kamen die Runzeln, dann kamen die grauen Haare. Und dann kam das und das, dann hat die Mühle nicht mehr mitgemacht, dann haben die Fenster waren schon dicht, dann hast nicht mehr gehört, den Pfeifen der Vögel, das Zwitschern der Vögel, und so baut er Stück für Stück und am Schluss deine Gelenke nicht mehr mitgemacht. Wie ist jetzt aus? Weißt du, jetzt im Augenblick, in deinem persönlichen Leben, das alles hört mal irgendwo auf, das hört alles auf, und dann das, was du innen drin hast, deine innere Schönheit, dein innerer Durchblick, das Innere, dass du Gottes Stimme hörst. Und um Gottes Stimme zu hören, brauchst du keine Ohren. Und um den Herrn zu sehen, brauchst du keine Augen. Verstehst du? Da brauchst du das dritte, vierte, fünfte, sechste, zehnte Auge vielleicht. Verstehst du, dass du ja, den Herrn erblickst, wie er in seiner Größe und Herrlichkeit ist. Wir sind hier als Außenposten Gottes in dieser Welt. Und wir sollten immer wieder ein offenes Fenster zu Gott haben. Dass Gott mit uns redet, dass wir die Engel Gottes sehen, die Herrlichkeit Gottes sehen. Aber was die meisten Leute sehen, sind immer den Teufel. Sie sehen die Dämonen, das Negative, furchtbar. Entdecke, Gott will mit uns Gemeinschaft haben. Er will uns mit uns Gemeinschaft haben. Er ruft an, er klingelt ständig und wir heben es nicht ab. Gott spricht zwei oder dreimal ganz besonders zu jedem Menschen. Kein Mensch geht über diesen Planeten Erde, zu dem Gott nicht gesprochen hätte. Da war ein Wiener Junge, der hat eigentlich ein Spötter, und der hat mit Gott einen Vertrag gemacht. Lieber Gott, du kannst mich holen, aber du musst dich vorher anmelden bei mir, dass du mich abholen willst. Also melde dich bei mir an. Also tot, mit dem Toten Vertrag gemacht, aber letztendlich hat er mit Gott einen Vertrag gemacht. Hol mich ab, aber tot, melde dich bei mir an, wenn du kommst. Und dann war er schwer krank, lag da ist er verunglückt und so weiter. War auch, hat mit dem Leben gekämpft und plötzlich steht der Tod vor ihm. Und er sagt, komm mit jetzt, mein Junge. Aber du hast mir versprochen, dass du dich vorher anmeldest. Er sagt, dann sagt der Tod, ich war bei dir, habe mich angemeldet, dass du todkrank warst. Also dort verunglückst, ich habe mich angemeldet. Und überleg einmal, wie viele missliche Situationen haben wir in unserem Leben schon gehabt, wo sich der Tod, die Ewigkeit und Gott sich angemeldet haben, da den Zug verpasst und 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 war es zu spät. Und so viele kostbare Stunden, wertvolle Stunden, wo wir uns entscheiden hätten können, verplempern wir. Wir nehmen uns nicht Zeit für die Stille, verschwenden unsere Zeit mit allem möglichen Umtrieb, auch religiösen Umtrieb. Ich muss in die Versammlung. Gewiss, du musst in die Versammlung. Aber Versammlung ist nicht alles. Du solltest dich sammeln, damit du Gott begegnest. Du solltest dich sammeln, damit du mit dem Herrn redest. In der alten Martin-Luther-Bibel, da steht drin als Einleitung, das hat mich so begeistert. Wenn du die Bibel liest, geh auf die Knie. Da kannst du Gott am besten hören. Verstehst du? Oft in der Stille, im Gebet. Und wir lesen kaum Bibel. Wie willst du dann Gott verstehen? Wir leisten uns keine Ruhe, haben keinen Frieden mehr, um Gott zu begegnen. Wir sind nicht mehr geduldig. Wir warten nicht mehr auf den richtigen Augenblick, bis es das göttliche Timing, dieses göttliche Kairos ist. Wir rennen los und zur falschen Zeit am falschen Ort. Und dann wundern wir uns, wenn wir dann Watschen kriegen, dann, wenn wir verprügelt werden, wenn wir ausgeraubt werden. Es ist so wichtig, Geschwister, dass wir warten auf die Stunde Gottes, egal was wir tun. Dass wir immer just in time sind, im richtigen Moment, mit dem richtigen Argument. Und da erreichen wir einmal am meisten. Aber da musst du aus der Stille kommen. Erst aus der Stille bist du kreativ, Bruder, Schwester. Und da musst du dich nicht gewaltig groß anstrengen und dann jammern und sagen, Pastor, das christliche Leben ist so furchtbar schwer. Nein, wenn du aus der Stille kommst, aus der Ruhe kommst, so, und gehst auf das Problem zu, du weißt, das ist jetzt der Augenblick. Jetzt soll ich reden. Oder jetzt soll ich schweigen. Jetzt soll ich handeln. Aber sonst kriegst du dann Knatsch und Schwierigkeiten. Und dazu brauchen wir keine große Formel und Regeln. Wie mache ich das? Nein, einfach still sein vor dem Herrn. Und Gott hat zu Israel gesagt, als sie aus Ägypten ausgezogen sind, ihr sollt still sein und ich will für euch streiten. Die sind schier verzweifelt. Hinter uns die Ägypter. Siehst du nicht diese große Wolke? Und links und rechts hohe Berge. Und vor uns das Meer. Wie soll mit uns weitergehen? Weißt du das nicht? Siehst du das nicht? Ja, Gott weiß, wie es mit dir weitergehen soll. Auch in deinem äußeren Dingen. Aber zuerst müssen die geistlichen Dinge stimmen. So, das beste Gebet ist die Stille. Das können die meisten nicht begreifen. Stille, nicht zu plappern, nicht zu reden, nicht zu, was weiß ich, zu viel Gott Romane und Krimis erzählen. Ruhe in Gott. Ihr sollt stille sein. Einfach auf Gott warten, auf seine Stunde, aufs grüne Licht von ihm. In so vielen Sachen. Jesus sagt den Aposteln, Leute, plappert nicht wie die Heiden oder wie die Juden. Die machen lange Gebete und denken, Gott würde sie hören. Das 18. Gebet, wie lang das ist, verstehst du? Alles mögliche. Jesus hat das alles komprimiert auf das Vaterunser. Das ist nichts anderes als eine Verdichtung von dem 18. Gebet der Juden, was sie ständig runtergeleiert haben. Das waren Weltmeister im Beten. Aber Jesus sagt, ihr müsst nicht so viel beten. Das Vaterunser, guck mal, da ist alles drin. Im Vater uns ist alles drin. Plappert nicht so viel wie die Heiden. Quasselt nicht so viel. Gott weiß, dass ihr das alles braucht. Gib uns unser tägliches Brot. Bring mich durch die Versuchung durch. Christen machen gerne so viele Worte. Sie denken, je mehr sie reden, je mehr sie plappern und so weiter, werden sie eher erhört. Mir ist kürzlich passiert, ich bin beim Tanken und da kommt eine Frau, die kauft 5 Lottoscheine. Verstehst du? So was Blödes. Und dann denke ich, die wird nicht, wirklich nicht diese 5 Lottoscheine ausfüllen. Sie wird nur 1 ausfüllen. Aber was hat die gemacht? Die hat alle 5 ausgefüllt und bezahlt. Der sagt also, hier ist der Gewinnchancen größer, wenn ich 5 ausfülle. Und so gibt es viele Christen, die denken, wenn sie länger beten, wenn sie mehr beten, wenn sie lauter beten, wenn sie, was weiß ich, wie sie beten, dass sie schneller erhört werden. So wie diese dumme Frau mit den 5 Lottoscheinen. So sind viele Christen. Hab gute Verbindung mit Gott, dann musst du nicht lange beten. Da kannst du nur sagen, Herr, hilf! Und schon ist die Hand des Herrn da. Hab die Verbindung mit dem Herrn. Schau auf den Herrn Jesus und du wirst nicht untergehen. Aber so viele Christen haben so Stress im Glauben. Viele tun so viel und schaffen es doch nicht. Schaffen bringt uns nicht ans Ziel, liebe Geschwister. In Haggai Kapitel 1, Vers 5 und folgende Verse, da lese ich, achte doch drauf, wie es euch geht. Schau doch dein Leben an, sei doch ehrlich. Schau nicht auf andere, schau auf dich. Und in Haggai, hier heißt es, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr betet viel, ihr gebt viel, ihr redet viel, ihr singt viel. Was weiß ich, was ihr alles viel macht. Und ihr bringt doch nichts. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und ihr werdet doch nicht warm bei euch. Und wer Geld verdient, der legt es auf einem löchrigen Beutel. Das ist alles verloren. Verstehst? Das ist löchriger Beutel. Und so spricht der Herr, achte doch darauf, wie es euch geht. Du solltest viel mehr auf dich schauen. Wie geht es mir? Geht es mir gut oder geht es mir schlecht? Und du merkst ganz schnell, ob du mit Gott Verbindung hast oder nicht. Und dann sagt der Herr hier in Haggai Kapitel 1, geht hin auf das Gebirg und holt Holz und baut das Haus. Und ich will Wohlgefallen daran haben und ich will meine Herrlichkeit euch erweisen, spricht der Herr. Geht und baut das Haus. Was das auch immer bedeutet. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Arbeitet daran an diesem Tempel, dass der würdig ist. Und dann heißt es, und dann, ihr wartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich es noch weg. Wenn ihr nicht für das Haus Gottes da seid, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch solches alles zufallen. Ja, warum ist das, fragt der Herr. Warum ist das? Weil mein Haus so wüst dasteht. Ihr aber eilt, ein jeder für sein eigenes Haus zu sorgen. Warum ist das so? Sei doch ehrlich. Ich lese nochmals langsam. Weil mein Haus so wüst dasteht. Ihr aber eilt ein jeder für sein Haus. Für sein Ego, für sein Fleisch. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, Geschwister. Weißt du, was das ist? Dass Jesus in mir mehr und mehr Gestalt gewinnt. Dass ich mehr und mehr mit Gott verbunden bin. Und wie passiert das? Bring den Zehnten in mein Kornhaus, sagt der Herr. Preise Gott mit deinen Finanzen. Und du wirst sehen, wie dann die Fenster des Himmels aufgetan werden. Warum so vielen Menschen schlecht geht es, weil sie so knausrig, so geizig sind. Pastor, über Geld spricht man nicht, man hat nur Geld, verstehst du? Ich weiß das, ich werde nie vergessen, ich kam als junger Pastor nach Stuttgart, der Saal war ein bisschen größer als dieser hier, oder zweimal so groß wie dieses hier, und ich predige, und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe einen Opferbeutel durchgehen lassen, und der hat mich an der Tür zusammengeputzt, Pastor, man hat Geld, und man spricht nicht darüber, und man sammelt nicht, man gibt es. Und er hat, habe ich gesagt, weißt du, ich muss Miete bezahlen, das kostet so und so viel für mich hier, und so weiter, ich muss Strom bezahlen, alles muss ich bezahlen, die kriege ich auch nicht umsonst. Verstehst? Und er hat sich aufgeregt, und dann ist der gute Mann gestorben, und dann muss ich seine Wohnung auflösen, weil er keine Angehörige, keine Verwandte hatte, und dann mache ich den Schrank auseinander, und da fallen mir ein paar Umschläge runter zu Boden, da sind 70.000 Deutschmark drin. Das Geld, wo er dem lieben Gott gestohlen hat. Und hat immer gejammert, oh, der Herr hilft mir nicht, der Herr heilt mir nicht, der Herr steht mir nicht bei. Der war geizig. Von nichts kann nichts kommen. In aller Liebe. Ihr wundert euch. Die meisten Christen wundern sich, warum geht's mir so schlecht. Die schimpfen schon auf die Kirchensteuer. Die schimpfen schon auf alles möglich. Wenn eine Kollekte aufgenommen wird, da gehen sie manche raus. Das habe ich auch hier schon neulich erlebt. Verstehst du, stehen sie auf und gehen raus. Ja, über Geld spricht man nicht. Nein, du lebst fürs Geld. Du arbeitest, wenn du 12 Euro Stundenlohn hast und Mindestlohn hast von 12 Euro, da arbeitest du eine Stunde für 12 Euro. Und wenn du jetzt 12 Euro opferst heute Nachmittag, dann hast du eine Stunde deines Lebens geopfert. Eine Stunde. Andere verdienen... Ich habe nur die Handwerker gehabt. Ich war erstaunt, was die Handwerker heute verdienen. 40 Euro pro Stunde. Verstehst du? Ja, da hat er in der Rechnung mir gestellt. 40 Euro pro Stunde. Andere zahlen noch mehr. Andere Handwerker verdienen 60 Euro. Verstehst du, wenn du 60 Euro opferst, gibst du eine Stunde für den lieben Gott. Und du solltest nicht nur Geld für Gott geben, sondern auch deine Zeit. Und wenn du keine Zeit geben kannst, gib dein Geld. Warum geht's uns so schlecht? Warum geht's uns so schlecht? Ich habe Leute erlebt, ich mag diese Heilungsevangelisten nicht, diese amerikanischen Heilungsevangelisten, die sagen, gib Gott den Opfer und dann wirst du Heilung. Aber ich bin davon überzeugt, wenn Menschen von ihrem Geiz loswerden, wenn Menschen vom Geld loswerden und Gott was opfern, da werden sie viel schneller gesund. In aller Liebe. Wenn sie nicht so kleinlich werden. Gebet und Almosen haben Cornelius die Tür aufgemacht, diesem Hauptmann in der Bibel. Dass Gott hat gesagt, ich habe deine Gebete und deine Almosen gesehen. Und der Engel Gottes sagt, schick jetzt den Petrus oder hol den Petrus, der soll dir die Wahrheit sagen. Viele haben die Wahrheiten Gottes noch nicht kapiert. Und sie sind verwirrt vom Materialismus. Sie denken, wenn sie das Geld weggeben, haben sie nicht mehr. Ja. Die Bibel sagt, geben ist seliger als nehmen. Und deshalb ist der Grund, warum so viele gar nicht selig sind, gar nicht glücklich sind. Die Materialisten verstehen diese Bibelstelle nicht. Geben ist seliger wie nehmen. Auch wenn es wenig ist. Ich werde nie vergessen, in Heilbronn habe ich einen Jungen, der hat in seinem 10. Tütchen, wir haben auch hier so 10. Tütchen, wenn dir jemand geben möchte, oder kannst du auf Konto überweisen, aber dieser Junge hat jeden Sonntag, wenn der war, fast jeden Sonntag, hat er so 10. Tütchen genommen und eine Mark reingelegt. Damals gab es noch die D-Mark bei mir. So, bei uns in der Gemeinde. Hat er eine Mark, der Kassierer kam und sagte, kannst nicht dem Jungen sagen, der sollte nicht jemand mit ein D-Mark spenden, der sollte so, ja, alles zusammenziehen, mal 5 D-Mark vielleicht noch spenden, aber nicht immer so mit so kickeres Zeug, so ein D-Mark. Und weißt du, was ist aus diesem Jungen geworden ist? Der ist Ingenieur bei Messerschmitt und Bilko in Augsburg. Der Flugzeugingenieur ist er geworden, hat eine tolle Ausbildung bekommen, hat eine Familie mit 2 Kindern, hat ein Haus inzwischen und vieles andere mehr. Ja, ich stehe mit ihm in Kontakt, auch so ab und zu mal. Ihm geht's gut, verstehst du? Gott segnet. Wenn du das Reich Gottes baust, baut Gott auch dein Reich, auch wenn es nur mit einer Mark ist. Auch wenn es nur mit einer Mark. Und dann habe ich den Jungen mal angesprochen, habe ich gesagt, Uwe hieß er, glaube ich. Ich habe gesagt, Uwe, warum gibst du nur immer so? Dann weißt du, das ist mein Zehnter von meinem Taschengeld. Verstehst du? Der Zehnte von meinem Taschengeld. Gott segnet, wenn du den Zehnten von deinem Taschengeld gibst. Er braucht kein Geld. Gott ist nicht auf unser Geld angewiesen, absolut nicht. Ihm gehört Gold und Silber, aber er will unser Herz haben. Hab Verbindung mit Gott, beteilige Gott an deinem Leben. Und du siehst hier, viele, die sehen viel und ernten nichts. Sie sammeln lieber Stroh statt Gold, verstehst du, und Schätze. Und wir sollen aufhören mit Stroh sammeln. Wir sollen was für den Herrn tun. Und das ist, wie die Bibel sagt, sammelt euch Schätze, die im Himmel sind, wo kein Dieb hinkommt. Die 90% deines Geldes, die hast du selbst vernascht, verarbeitet und verbaut und was weiß ich. Aber die 10% sind angelegt auf die Ewigkeit, auch wenn du nichts siehst. In Lukas 12, Vers 33, verkauft, was ihr habt und gebt Almosen. Ich war erschüttert, als ich das gelesen habe. Immer wieder Gebet und Almosen, verkauft, was ihr habt und gebt Almosen. Macht euch Geldbeutel, die nicht altern, euren Schatz, der niemals abnimmt, im Himmel, wo sich kein Dieb euch naht und wo keine Motte sich durchfressen kann. Sammelt Schätze, die im Himmel sind. Und Geschwister, genau das ist, wie bekomme ich Verbindung mit Gott? Nicht, wenn ich bete. Beten allein, habe ich festgestellt, nützt nichts. Beten allein nützt nichts. Bitte, hast richtig gehört, auch wenn du sagst, das glaube ich nicht. Nein, Gebet und Almosen, immer wieder, wo Gott geantwortet, wo Gott gewirkt hat, war immer Gebet und Almosen. Was es auch immer ist, Almosen ist, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Das geht niemand was an. Weißt du, das geht nur Gott an, nicht das geht auch nicht einmal das Finanzamt was an. Gott weiß, was du brauchst, und Gott weiß, dann in rechter Zeit dir das zu geben, was du brauchst und benötigst. Und im Geben begegnest du Gott. Im Geben begegnest du Gott. Weißt du, ob du jetzt hier der Gemeinde gibst, dass wir die Miete bezahlen können, dass wir die Programme gestalten können und dass wir das und das alles können. Weißt du, das ist Gnade, dass wir das noch können. Bald kommt die Zeit, wo wir das nicht mehr können. Und ich sitze hier und sage euch die Wahrheit, es wird der Tag kommen, wo es nicht mehr möglich sein wird. Wo die Tür verschlossen sein wird. Wo diese Versammlungen gar nicht mehr stattfinden werden. Wo wir im Internet nicht mehr zu finden sind. Aber wohl dir, wenn du das alles gehört hast und alles gespeichert hast irgendwo. Gott möge dich segnen. Als wir vor Jahren gehackt worden sind, oh, ich war so enttäuscht über unsere Homepage. Hacker aus was weiß ich wo, die haben unsere Seite gehackt, unseren Server. Es war furchtbar. Aber dann war ein Bruder, und dann habe ich ihm Mails verschickt, Geschwister, jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen. Wir sind gehackt worden, wir haben was ganz Neues gemacht. Und dann schreibt ein Bruder aus der Schweiz, ich habe noch 400 Predigten von dir gespeichert. Ich habe sie alle runtergeladen. Und er hat uns diese Predigten gegeben, und mit denen konnten wir wieder anfangen und wieder aufbauen und wieder weitermachen. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir das speichern, was Gott uns gibt, dass wir das hören, dass wir es aufschreiben, wie auch immer, und behalten. Im Geben begegnest du Gott, bau sein Haus, und er fängt an, dein Haus zu bauen, deine Familie, deine Gesundheit, deine Dinge. Kümmere dich um Gott, und dann kümmert sich Gott um dich. Du sagst ja, Gott kümmert sich nicht um mich. Also kümmerst du dich auch um Gott? Hast du dich um Gott gekümmert? Wie geht's meiner Gemeinde? Fragt der Herr. Wie geht's meinem Haus? Wie geht's meiner Sache? Wie steht's um meinen Namen? Wird mein Name gelobt und gepriesen, oder wird mein Name gelästert und verflucht? Ja. Gott ist ein Vergelter. Lies mal Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer Gott sich naht, muss glauben, dass er ist, und denen, die ihn suchen, ein Belohner, ein Vergelter sein werde. Gott lässt sich nicht lumpen. Und Hebräer 11 ist, die Leute haben immer was getan. Sie haben geglaubt, aber das nützt nichts. Der Teufel glaubt auch, aber sie haben was getan. Noah hat Arche gebaut, der eine wandelte mit Gott, der andere hat das rote Seil runtergelassen, als die Kinder Israel kamen nach Jericho, sie haben Gott gehorcht. Gott lässt sich nicht lumpen, Geschwister. Stell die Verbindung her zwischen dir und Gott. Und frag, was Gott von dir will. Er will von jedem was anderes. Er hat von Abraham was anderes gewollt als von Moses und Josua und Rahab und den Propheten einer. Solange du im Einklang mit Gott bist, geht es dir gut. Halleluja. Solange du im Einklang mit Gott bist, hast du keinen Mangel, wirst nichts vermissen. So, dann geht es dir so wie dem Adam im Paradies. Da ist alles da. Dort war alles da. Da lag es alles. Was? Das war alles sozusagen online bei ihm. Verstehst du? Der musste nur in die Hände klatschen, und dann kam alles. So war es im Paradies. Und jetzt muss dieser liebe Adam, als er gesündigt hat und mit Gott nicht mehr im Einklang war, jetzt muss er selber suchen. Dornen und Disteln wachsen auf seinem Acker. Jetzt muss er selber sehen. Und jetzt muss er, um etwas ernten zu können. Und genau das Gleiche, wir sind auch noch in diesem verfluchten Zustand. Wir müssen sehen, um etwas zu ernten. Ich muss etwas tun, damit ich zu etwas komme. Von nichts kommt nichts. Ich muss selbst tun, damit ich morgen was zum Leben habe. Ja. Und du kriegst, du bist kein Beamter. Beamte kriegen das Geld, bevor sie anfangen zu arbeiten. Aber wir sind Arbeiter oder Angestellte. Wir müssen zuerst mal arbeiten und dann kriegen wir unser Geld. Und dann, ich war so schön bei mir, als ich anfing, bei uns gab es Lohntüte noch. Ich kann es mich noch gut erinnern, Lohntüte. Und dann gab es so einen Streifen, Lohnstreifen, da wurde die ganze Abrechnung da drauf gemacht, verstehst du? Und das ist, aber ich kriege nicht täglich oder wöchentlich oder monatlich diese Lohntüte, weil unsere Lohntüte im Himmel läuft ganz anders ab. Dort wird dann alles im Himmel registriert. Und Gott vergisst nichts. Gott vergisst nichts. Was ihr den geringsten einem getan habt, habt ihr mir getan? Lebst du wirklich so, wie Gott es will? Dein geringster, deine geringste Schwester, dein geringster Bruder. Weißt du, wer ist dein geringster überhaupt? Denk drüber nach. Den du verachtest. Komm, unter alle Kanonen bist du und so weiter. Und weißt du, aber das ist der geringste. Wie behandelst du die geringsten? Diese Leute, die nobody sind. Die Penner. Die Ausländer. Die Flüchtlinge. Verstehst du? Wie behandeln wir es? Und ich sag euch eines, in so manchen Landstreicher steckt eine reine, kostbare Seele, die ist nur ein bisschen verwachsen, vergammelt und verkommen und ungewaschen und ungepflegt. Aber diese Leute haben was in sich. Kannst denken, was du willst. Selbst, weißt du, wir müssen etwas tun. Und wir müssen lernen, weißt du, jetzt Dornen zu veredeln, Disteln zu veredeln, aus Dornen und Disteln was zu machen. Ja, das Beste auszumachen. Und man kann aus Dornen unheimlich viel machen. Man muss sie natürlich nutzbar machen, sie kultivieren. Und ich möchte ganz kurz noch das Leben von Jakob streifen. Jakob hat alles vermurkst in seinem Leben. Und vielleicht ist auch in deinem Leben alles vermurkst, verfahren und dergleichen. Und er ist auf der Flucht von Gott weg. Er flieht. Aber er wollte ja das Beste. Er wollte gesegnet werden. Er wollte Erfolg haben in seinem Leben. Er wollte, dass es ihm gut geht. Er wollte den Erstgeburtssegen von seinem Bruder Esau abluchsen. Und er muss fliehen. Und er musste fliehen, weil er auf die Mutter gehört hat. Die Mutter ist schuld an das Fiasko von Jakob und Esau, dass diese Familie zerrissen war. Und diese Rebekka, ach, weißt du, was die Leute alles über Rebekka erzählen? Ich kann euch genau das Gegenteil beweisen. Diese Frau hat, weißt du, die hat, auch der Isaac ist auch nicht besser gewesen. Isaac hat den Esau mehr geliebt und die Rebekka hat mehr den Jakob geliebt, weil er so lieber Junge war, in die Küche geholfen und was weiß ich. Und der Esau ging auf die Jagd, ist an dem Vater besser gefallen. So. Und weil Lieblingskinder da waren und viele Familien gehen an Lieblingskinder zugrunde. So, das Nesthäkchen. Und es wird gehasst von den anderen Geschwistern, nur in aller Liebe. Und Jakob ist auf der Flucht. Und hier begegnet Gott ihn in der ersten Nacht draußen im offenen Himmel, unter offenen Himmel, in der Himmelsleiter. Wir kennen diese Geschichte. Und Gott sagt zu ihm: Jakob, wo du hingehst, da gehe ich auch jetzt, gehe ich auch mit dir. Wo du hingehst, auch wenn du ein Sünder bist, ein Ganove bist, ein Berechnender bist, was weiß ich, und ein Betrüger bist, wo du hingehst, gehe ich auch mit. Weil auf deinem Leben liegt keine Berufung. Und ich sage auch, auf deinem Leben liegt deine Berufung. Du bist auch ein Kind Gottes. Du bist auch von Gott geschaffen, von Gott gewollt. Und Gott hat dich bei deinem Namen nicht gerufen. Wo du hingehst, gehe ich auch mit. Und das war für Jakob so ein Trost für die nächsten 21 Jahre. Er hat keine Gottesbegegnung mehr gehabt seitdem. Jakob hat nur zwei Gottesbegegnungen gehabt. Als er floh und als er wieder zurückkam. Nach 21 Jahren. Das reicht. Du musst nicht jeden Tag eine Gottesbegegnung haben. Eine Gottesstunde. Eine Offenbarung. Weißt du, manche Leute erzählen, dass sie siebenmal am Tag da im Himmel sind und was weiß ich, was sie für herrliche Dinge sprechen mit dem Himmel. Nein. Du brauchst nur, wenn du weggehst und wenn du heimkommst, eine Gottesbegegnung. Das reicht vollkommen aus. Und alles andere sind Resultate. Und das heißt, wir treffen nicht viele Entscheidungen in unserem Leben. Ich treffe nur eine Entscheidung für Jesus. Und alles andere sind Folgeentscheidungen. Alles andere sind Folgeentscheidungen. Und wenn ich dann nach Hause komme, ja, ist die Abrechnung. So, wo du hingehst, bist nicht mehr allein, Jakob. Und Jakob hat eine harte Lebensschule. hab Verbindung mit Gott. Ich kann mir vorstellen, in dieser harten Lebensschule, da beim Labern, das war ein genauso ausgedrückter Fuchs. Der hat ihn auch reingelegt, wo er nur konnte. Und ausgenutzt, wo er nur konnte. Auch wenn sie verwandt waren. Und in der Lebensschule wachsen so viele Dornen und Disteln, da geht die böse Saat auf. Und diese böse Saat ist in seinem Leben aufgegangen. Und jetzt muss er alles ausrotten, diese böse Distel und Dornen ausrotten in seinem Leben. Das Negative entfernen, das Negative aufarbeiten. Ich sage ein paar Wahrheiten, die werden dich vielleicht schockieren heute Nachmittag. Aber mir ist so wichtig, dass du das weißt. Wenn du dich für Gott entscheidest und anfängst mit Jesus zu leben und der Heilige Geist dein Leben erfüllt, dann musst du so viele Dinge noch aufarbeiten. Das ist nicht passiert. Alles ist neu. Ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Das glaubst du nur. Da heißt, ein Neues ist im Werden. Ja, ein Neues ist im Werden. Und Jakob muss an seinem eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, betrogen zu werden, Gauner zu sein, Betrüger zu sein. So ein cooler Geschäftsmann, berechnend sein. Und du siehst, was alles passiert. Unser Leben besteht aus Saat und Ernte. Und das ist, mit Gott Verbindung zu haben. Ich muss es jetzt ausbügeln, was ich alles mir eingebrockt habe. Das muss ich auslöffeln. Fang heute an, wenn du morgen was haben willst. Wenn du möchtest, dass morgen besser in deinem Leben aussieht. Und tu etwas für deine Ewigkeit. Wenn schon dieses Leben vermurkst ist. Tu etwas für das Jenseits. Dir gehört nur das Heute. Dir gehört gestern nicht mehr und dir gehört auch das Morgen noch nicht. Dir gehört das Jetzt nur. Nur das, was du jetzt siehst, gerade jetzt. Und nicht mehr und nicht weniger. Dir gehört nicht mehr die Vergangenheit. Dir gehört nicht mehr die Zukunft. Oder noch nicht. Suche Verbindung mit Gott heute. Heute, so ihr seine Stimme hört. Heute, so du merkst, hier arbeitet Gott, hier ist Gott am Werk. Und Gott arbeitet im Verborgenen, so in still, so wie bei diesem einen Wiener, der klopft auf die Schulter durch die Krankheit, durch irgendwelche Schwierigkeiten, durch irgendwelche Misslichkeiten. Ja, ich bin da, ich will was von dir. Gott redet nicht mehr so von Angesicht zu Angesicht mit uns Menschen, aber er redet durch Umstände zu uns. Und achte auf die Umstände, die in deinem Leben passieren, egal was es ist. Suche die Verbindung und ja, meine Schafe hören meine Stimme. Und manchmal will Gott uns zurückpfeifen, der gute Hirte. Und das Schäfchen ist da irgendwo am Kurt-Schumacher-Platz spazieren. Dann schickt er den Schäferhund. Und weißt du, was der Schäferhund macht? Der kneift im Hintern, im Schwanz. So. Und dann rennt das Schäfchen. Lieber Gott, der Teufel ist hinter mir her. Gottes Kinder werden so vom Teufel manchmal gejagt und getrieben, weil sie nicht Gott spuren. Sie leiden unter Depression, sie leiden unter Schmerzen, sie leiden und was weiß ich unter allen möglichen Schwierigkeiten. Das sind alles nichts, dass dieser Schäferhund dir kneift. Der frisst dich nicht auf, der ist schon gedrillt. Der darf keine Schafe fressen, auch wenn er vorher Wolf war. Verstehst du? Der wird dir nichts tun, aber der will dich wieder zur Herde zurückbringen. Da, wo du hingehörst, im Haus Gottes. Damit du Gott dienst. Suche die Verbindung mit Gott. Durch Loslassen. Wenn es wirklich wahr ist, das ist nichts für mich. Dass du es wirklich annimmst und es akzeptierst, ja, das ist wirklich nichts für mich. Und durchwachsen und durchreifen. Und Gott will unbedingt, dass wir reifen. Es gibt so viele unreife Christen, Namenschristen. Ich bin Christ. Es gibt so viele Schneider, aber die meisten haben keine Ahnung von Schneiderei. Ja. Es nützt dir nichts, nur ein guter Mensch zu sein, wenn du nichts tust. Es nützt dir nichts und nicht fähig bist, was zu tun. Es nützt nicht, ein anständiger Christ zu sein. Ja, ich tue keiner Fliege was. Ich tue nichts Böses. Ja, aber schon in deine Gedanken, da hasst du die Menschen. Da magst du den nicht und jenen nicht. Tu das Richtige. Verschwende deine Zeit. Nicht unnötig. Arbeite an deinem Herzen. Was nützt es, wenn dein Herz nicht in Ordnung ist? Und die meisten Leute kranken am Herzen. Geistlich meine ich. Die Seele und Geist leiden darunter, dein Herz ist nicht intakt, es schlägt nicht im Rhythmus Gottes, entweder zu schnell oder zu langsam oder was weiß ich wie, es pumpt. Das, was du glaubst, das wirst du haben und was du lebst, das wird sein. So ist das Leben. Es ist traurig, wie Menschen manchmal so brach liegen, nutzlos in den Tag hineinleben und träumen und ihr Leben, ja, unbewirtschaftet ist, was hast du heute gemacht? Sei doch ehrlich. Wenn du abends ins Bett gehst, mach Bilanz von dem Tag. Denn wir leben nur fürs Tagwerk. Das ist jetzt, wo wir hier in dieser Welt sind. Nur für heute, für jetzt und hier. Das ist unser Tagwerk. Ein Tagwerk ist das, was ein Bauer, ein Mensch an einem Tag bearbeitet. 3 Tagwerke gibt es ein Hektar, was er so umpflügen und umackern kann. 3 Tagwerke. Verstehst du, bis du dein Feld bestellt hast und ackern ist nicht leicht. Dieses Umpflügen mit der Spaten. Dein Tagwerk. Und der verlorene Sohn, der nach Hause kommt, Vater, ich möchte nur ein Tagewerker sein, Tagelöhner sein, der nur für den Tag arbeitet, nur für den Tag lebt, für den Tag da ist. Es nützt nichts, nur ein guter Mensch zu sein. Es nützt nichts. Lasst uns mit dem Blödsinn aufhören, Humanisten zu sein, hilfsbereit sein, nett und freundlich zu sein. Das ist nicht alles. Unser Herz muss aufgearbeitet werden. Es ist traurig, wie manche ihr Leben verschwenden, verplempern, das Nichtstun. Der Müßiggang ist der Lasteranfang, steht in der Bibel. Der Müßiggang, dass du nichts tust. Heute geht es dir mehr um materielle Dinge, aber bei Gott geht es bei diesem Heute, dass du eine Verbindung mit ihm hast. Hast du schon heute mit dem Heiland gesprochen? Hast du schon mit ihm dich ausgetauscht? Hast du schon von ihm Antwort bekommen auf bestimmte Fragen deines Lebens? Weißt du, Gott wird oft missbraucht so als Pannendienst und Nothelfer, als Notarzt oder Feuerwehr. Und dann wundert sich, die erreiche ich gar nicht. Es geht um mehr als nur äußerlichen Gottesdienst. Gott sagt, ich mag das Geplärr eurer Lippen nicht. Hört doch auf damit. Hört doch damit auf. Gott will uns hier wiederherstellen innerlich, dass wir das werden, wie er sich so vorgestellt hat von unserem Leben. Eine dauerhafte, permanente Verbindung zu ihm. Eine ununterbrochene Verbindung mit ihm. Und das ist eine lebenslange Sache. Nicht nur ab und zu mal Halleluja, Lob und Dank und dem Heiland ein bisschen zuwinken. Gott hat den Menschen für eine dauerhafte Verbindung mit ihm selbst angelegt, dass dein Geist, deine Seele und sogar dein Körper einschließlich mit ihm kommunizieren können. Dauerhaft. Gib uns unser täglich Brot heute. Das ist so wichtig, dass du täglich Kontakt mit Gott hast. Und vor allem dauerhaft, Tag und Nacht, das ist das Tägliche. Der Tag besteht nicht nur aufs Tag, der Tag besteht auch aus der Nacht. Du schläfst auch. Und es ist so wichtig, weißt du, Gott will an dir arbeiten, auch wenn du schläfst, nachts, wenn du bewusstlos bist, im Koma bist, nachts, du weißt gar nicht, da denkst du, wo war ich denn gestern? Und du fängst nach dem Morgen, wenn du aufwachst, wieder da an, wo du gestern aufgehört hast, letzte Nacht. Ja? Der Körper kann was nicht alles ausdrücken und alles kapieren und alles begreifen. Dein Geist ist immer aktiv. Nachts, wenn wir schlafen, arbeitet Gott an uns. Und das ist diese dauerhafte Verbindung. Und wenn wir mit Gott einschlafen, wir können zwar sagen, gute Nacht, lieber Heiland, aber Gott arbeitet an uns, an Träumen, Gott durch Träume, Gott arbeitet an uns, indem er uns bestimmte Schnellschussgedanken, Blitzgedanken gibt und dann schläfst du wieder weiter. Nachts wirst du von Engeln belehrt, ob das glaubst oder nicht. Verstehst du? Engel belehren dich und dann träumst du und entweder vergisst du es gleich oder dann überträgst du das auf das, was du gesehen hast, was du geträumt hast, auf den Alltag, auf das Leben. Und es ist gut, wenn du das schaffst, auf das Leben, was Gott dir sagt, nachts im Traum, dass du sagst, Herr, hier bin ich ganz still, ich höre auf dich. Bitte red zu mir, dein Knecht, dein Magd, wer es auch immer ist, hört es. Und Gott hat so vielen Menschen gegeben. Gott hat den kleinen Samuel berufen. Samuel, Samuel, du kennst ja diese Geschichte. Die ersten 2 Mal hat er nicht verstanden, was es ist. Er dachte, Eli hat ihn gerufen. Aber dann hat er, als er das 3. Mal sowas hört und Gott spricht 2 oder 3 Mal ganz besonders, wenn bestimmte Träume oder Zufälle oder Ereignisse oder was auch passiert, 2, 3 Mal hintereinander passiert, spitzt die Ohren. Gott will was sagen. Und dann sagte Eli, obwohl er blind war und geistlich unbrauchbar, dann hat er dem Samuel gesagt, wenn du noch einmal sowas hörst, Samuel, dann sag, Herr, dein Knecht hört, dein Knecht hört. Du solltest viel mehr mit Gott reden, dass du hörst, was er dir zu sagen hat. Und Gott will dich berufen, Gott will dich gebrauchen, Gott will dich segnen, Gott will aus dir einen Propheten machen und nicht nur einen Propheten, sondern Priester und König. Samuel. Wie du auch immer heißt. Und deshalb, wir haben in der Bibel 39 Träume und ihre komplette Auslegung. Überleg einmal, das hat Gott alles gegeben. Dieser Nebukadnezar, er hat in seinem Traum vergessen und ungläubige Menschen und Menschen, die nicht richtig mit Gott stehen, vergessen, was sie geträumt haben, weil sie nicht den prophetischen Geist haben. Die haben vergessen. Und dann ruft er die ganze Welt zusammen, ich habe geträumt und ich weiß nicht mehr, was ich geträumt habe. Und da war keiner, der seinen Traum auslegen konnte, keine Wahrsager und Weissager und so weiter. Und dann kommt dieser Daniel und sagt, du, gib mir noch eine Nacht Zeit, ich gehe auch ins Gebet und ich werde auch beten. Und hat in der Nacht einen Traum bekommen, was er Nebukadnezar hatte. Und dieser Traum war Europa, die Weltgeschichte. Kleinformat, dieses Standbild von Nebukadnezar, das goldene Haupt, die Brüste und der Arm und so weiter, Silber und dann Messing und dann die Beine aus Erz und dann die Zehen aus Erz und Ton. Das ist die Weltgeschichte in Kleinformat. Die Geschichte Europas, die Zehen, Spitzen, Ton und Erz vermengt und das bringt nichts Gescheites. Das gleiche auch beim Pharao. Pharao war auch nicht gläubig, kein Kind Gottes. Und alle, die nicht den Heiligen Geist haben und in denen nicht der Geist Gottes wohnt, die träumen, aber die verstehen die Träume nicht. Da kaufen sie ein Buch für Traumdeutung. Es mag schön und recht sein, aber die Wahrheit erfahren sie trotzdem nicht. Und macht genau das Gleiche und dann kommt Josef oder jemand sagt ihm, du im Gefängnis, da sitzt einer, der ist spezialisiert auf Träume. Der könnte vielleicht einen Traum auslegen. Und der Josef kommt rein und er sagt, ja, ich weiß, was du geträumt hast. Soll ich dir sagen? Du hast 7 fette Kühe gesehen und 7 fette Ähren gesehen. Weißt du, was das heißt? Jetzt kommen 7 fetten Jahre und dann werden die 7 magere Jahre kommen. Wir kennen diese Geschichte. Und so war es auch. Und Josef musste kommen und die Träume ihm auslegen und nicht nur die Träume auslegen, sondern die Träume auch praktisch umzusetzen. Das ist so wichtig. Für die Propheten war Träumen kein Problem. Sie waren im Geist und sie wussten die Botschaft. Sie sahen jede Kleinigkeit und erkannten sofort. Das war für sie kein Problem, die Träume zu sehen und auszulegen. Und deshalb, wenn du ein geistlicher Mensch bist, du wirst die geistlichen Probleme verstehen. Das ist Verbindung mit Gott zu haben. Weißt du, du kennst seine Sprache. Du weißt, was es geht. Und du musst Gott nicht nur um Hilfe rufen. Geschwister, Gott ist kein Nothelfer. Die Verbindung mit Gott ist etwas Dauerhaftes, etwas Beständiges. Der Teufel versucht, diese Verbindung zu stören, zu blockieren, dass du ja nicht träumst. Und so viele Menschen sind so gestresst, dass sie ins Bett fallen und ja, nichts mehr träumen. Wann hast du zum letzten Mal geträumt? Wann bist du aufgewacht? Ich bin Gott so dankbar für die Träume, die ich in meinem Leben hatte. Die haben mich immer den Weg gewiesen. Und es war gut immer, wenn ich darauf geachtet habe. Und wenn ich das weiß, was da passiert, was da kommt, kann ich mich innerlich vorbereiten und mich darauf einstellen. Und das tue ich. Das tue ich immer. Um mit Gott dauerhaft in Verbindung zu sein, brauchen wir eine stabile, begehbare Brücke, einen guten Draht. Wir brauchen, dass wir diesen Übergang von diesseits zu jenseits einfach beherrschen. Wenn du betest, sagt die Bibel, geh in deine Kammer, mach die Tür zu, verriegle sie. Und dann red mit Gott. Und dann wirst du ihn begreifen. Wie erreicht man das, dass Gott mit einem kommuniziert, sich mit einem austauscht? Zuerst einmal, du musst entspannt ins Bett gehen. Entspannt ins Bett gehen. Nicht gestresst. Leute, das ist ein Fluch, der ganze Stress. Bis zum letzten Programm, bis man einschläft auf der Couch vor dem Fernsehprogramm, verstehst du und so weiter. Dann wundert, und der Fernseher läuft noch weiter, 2 Stunden, bis sich von selbst ausschaltet, verstehst du? Und dann sollte liebe Gott zu dir sprechen. Nein, da werden Dämonen zu dir sprechen. Da werden die Geister zu dir sprechen, die dort drin im Fernseher stecken, die dort ausgestrahlt sind, sind auch Strahlen. Es ist so wichtig, dass wir auf Gott hören und im Gebet sind, dein Knecht hört. Weißt, es ist so schön, dass schon christliche Kinder, heutzutage lernen sie gar nichts mehr, da faulenzen sie und schwänzen die Schule lieber. Verstehst? Aber früher hat man gebetet, mein Herz ist rein, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Verstehst du, so sind sie in die Nacht gegangen. Und wir haben Engel gesehen, Engel erlebt und vieles andere mehr. Nimm dir Zeit für Gott, dann nimmt sich Gott auch Zeit für dich. Dann redet er oft zu dir. Aber wir haben meistens, nehmen uns gar keine Zeit. Wir sind so wie Jakob. Wir arbeiten 7 Jahre für eine Sache und wir merken, das ist das Falsche, was wir kriegen. Das ist nicht das, was ich gewollt habe. Wenn man mit Gott redet, der muss dem Einfluss der Welt sich entziehen und sein Leben in Sicherheit bringen, die Tür zu machen und allein mit Gott sein. Egal, ob du verheiratet bist oder ledig bist, spielt keine Rolle. Ob du Kinder hast oder keine Kinder hast, jeder kann sich irgendwo Zeit nehmen, wenn er will. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Weißt du, und die meisten haben gar keinen Willen mehr. Der Wille ist kaputt. Und Gott redet zu Jakob nochmals, das ist das zweite Mal, und sagt, Jakob, jetzt musst du nach Hause gehen. Und plötzlich merkt er, das ist gar nicht so gut, wenn ich nach Hause komme. Da ist zwischen mir und Esau noch etwas. Und er ist da in Peniel, ringt mit Gott eine ganze Nacht durchgebetet. Eine Gebetsnacht hat er gehabt. Seine ganze Geschichte mit Gott nochmals besprochen und mit Gott bereinigt. Er sucht Gott, diese Verbindung. Herr, du weißt, ich hab's gehört, der Esau kommt entgegen, der sucht mich genauso, wie ich ihn suche. Weißt du, Zwillinge, die sind so wie aufeinander geeicht, verstehst du, aufeinander getrimmt. Wenn der eine leidet, leidet der andere. Wenn dem einen gut geht, geht es dem anderen auch gut. Wenn der eine krank ist, wird der andere auch krank. Wenn der eine durchdreht, dreht auch der andere durch. Das habe ich bei Zwillingen beobachtet. Ich habe 7 Zwillinge mal in Heilbronn in der Gemeinde gehabt, verstehst? Ich konnte genauso die Kinder beobachten, wie sie aufwachsen, wie es denen geht und wie die sich einander da was zuschieben können. Jesus betete einen Steinwurf. Er hat sich Zeit genommen, allein zu beten, nicht mit den Aposteln und den Jüngern, auch nicht mit dem lieben Petrus. Er hat einen Steinwurf, bis gegen die Karwoche. Jesus betet im Garten Gethsemane einen Steinwurf weiter. Und er ringt mit Gott, er schwitzt Wasser und Blut. Die Verbindung mit Gott ist etwas Intimes, Geschwister. Etwas ganz Intimes, das geht nur dich und Gott an und sonst niemand. Und das kannst du machen, indem du auf der Straße läufst, auf dem Fahrrad sitzt oder im Stau stehst irgendwo. Du kannst überall und alle Zeit mit Gott reden, wenn du willst. Und wenn du nicht willst, keine 10 Pferde werden dich dorthin bringen. Denn vor Gott bist du das, was du bist. Verstehst? Gott kennt dich. Weißt du, sei offen von Gott und genier dich mit dein Innerstes ihm zu offenbaren. Durchforsche deine Gedanken. Du wirst merken, wenn du anfängst zu beten, da zuerst einmal blöde, wirre Gedanken, aber je länger du betest, je länger du im Gebet bist, desto klarer werden deine Gedanken, deine Gebete. Und im Gebet schließt Jakob einen Bund mit Gott, er trifft eine Abmachung. Wenn du mich nach Hause bringst, Gott, dann. Und der Glaube an Gott ist ein Geheimbund. Das geht niemand was an, ein Geheimbund. Es geht nur dich und Gott an und sonst niemand. So wie beim Jakob damals, 1. Mose 28, Vers 12 und folgende Verse, als er floh und er spricht, verspricht Gott und Gott verspricht ihm wieder, dass er zu ihm ist. Und der Herr stand auf der Treppe und sagte oben, da auf dieser Himmelsleiter, ich bin mit dir, wo du dein Herr und dein Gott und bin der Gott deiner Vorfahren von Isaak und Abraham. Das Land, auf dem du noch liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und sie werden so zahlreich sein wie Staub auf der Erde. Und ja, in alle Himmelsrichtungen wirst du dich ausbreiten. Und ich werde dir beistehen. Ich bewahre dich, wo du auch hingehst. Das habe ich vorhin gelesen. Und bringe dich auch wieder zurück in dein Land. Ich lasse dich nicht in Stich. Das sagt Gott auch dir und mir und uns. Ich lasse dich nicht in Stich. Alles, was ich dir versprochen habe, werde ich tun. Das hat Gott verheißen. Aber jetzt ist Jakob gefragt. Gott sagt ihm, ich bin da, wo du hingehst. Das, was du machst, ich lasse dich nicht in den Stich. Das ist ein Bündnis. Gott will mit dir diese ewige Verbindung haben. Ich will bei dir sein. Eine lebenslange Angelegenheit, egal was da passiert, egal wie es weitergeht. Die ist auf Ewigkeit angelegt. Wenn du einmal Ja zu Jesus gesagt hast, ist für alle Ewigkeit festgelegt. Und jetzt musst du daran halten. Und wenn du nicht hältst, wird der Herr dich mit Seilen der Liebe ziehen. Ich warne dich. Die Seile der Liebe, da wirst harponiert und dann wirst du am Angelhaken gezogen. Und selbst wenn du dich noch so strampelst und dich verletzt dabei, das spielt keine Rolle bei Gott. Und als Gott diesen Bund bringt, macht hier mit diesem Jakob, da heißt es, und beide Seiten bringen ein Opfer. Und Gott hat ein Opfer gebracht, er hat seinen Sohn geopfert und der Jakob hat ein Lämmchen geopfert. Und du opferst dein Leben. Das ist, wie das passiert. Er opfert seinen Sohn und du opferst dein Leben. Und viele machen sich da einfach. Sie wollen so die billige Gnade haben. Es gibt keine billige Gnade. Auch wenn manche Theologen darüber sprechen. Gott hat seinen Sohn gegeben. Das hat ihm unheimlich viel gekostet. Das werdet ihr in der Karwoche hören. Am Karfreitag vielleicht ganz besonders. Wir wollen alles schnell, so sofort, instant, McDonald's. So bestellt und schon geliefert. Aber Gott erwartet Opfer von jedem Einzelnen. Hab Verbindung mit Gott, ist mein Thema. Heute will keiner mehr verbindlich mehr werden. Nicht mal in der Ehe oder sonst noch wo. Versprechungen in der Gemeinde. Es gibt kaum noch verbindliche Menschen. Wenig, ganz wenig. Die musst du mit der Lupe suchen. Und Verbindung kommt von Verbindlichkeit. Jakob und Gott machen hier einen Vertrag. Verbindlichkeit ist oft eine hohe Belastung, eine hohe Verpflichtung, eine harte Sache. Das ist Verpflichtung. O Herr, willst du das wirklich von mir? Doch, deinen Isaak. Verstehst du? Beim Jakob ging es gleich um zwei Frauen. Weißt du, wenn du Ja zu Gott sagst, bist du verpflichtet. Ich weiß nicht, wie viele verheiratet von euch sind oder verheiratet waren. Und da musst du nur zum Standesamt gehen. Und die Hochzeit, der Zirkus, die Prozedur dort beim Standesamt dauert nur ein paar Minuten. Dann wirst du gefragt, willst du den Mann? Ja. Willst du die Frau? Ja. Und du bist verheiratet. Und wenn du jetzt aussteigen willst, musst du zum Gericht gehen. Musst dann, was weiß ich, was so eine Ehescheidung kostet. Bei manchen, wenn da noch was zu erben sind, da sind Millionen, die dann daran glauben müssen. Aber so schnell hat man Ja gesagt. Und genauso schnell passiert es mit deiner Verbindung mit Gott. Du hast Gott dein Ja gegeben und Gott sagt, bitte jetzt einlösen, bitte. Jetzt beginnt der Bund, dass wir das ausleben. Und beim Jakob waren es gleich zwei Frauen, oder vier eigentlich. Die beiden Frauen symbolisieren zwei Welten. Da ist zuerst einmal diese sichtbare Welt, das heißt die Lea, und Rahel, das ist die geistige Welt. Und genau das ist, für das arbeiten wir. Wir arbeiten für zwei Welten. Für zwei Welten. Zuerst einmal für diese sichtbare Welt. Dafür leben wir, für die Lea. Denn wir wissen ja, was da passiert ist. Der hat plötzlich nach 7 Jahren seine Lea gekriegt. Aber der wollte ja die Rahel haben. Und wir wollen auch, wenn wir uns bekehren und taufen lassen und was weiß ich, was wir alles noch machen, wir wollen gleich den Himmel haben, gleich die Herrlichkeit haben, gleich die Schönste und das Beste und das Liebste. Nein, zuerst kriegst du die Lea mit den blöden Augen. Da hast du Probleme. Und dann kriegst du zuerst die Lea mit Enttäuschungen und Krisen und so weiter, bist frustriert und sagst, aber das habe ich nicht erwartet, lieber Gott. Ich wollte die Lea haben, die Rahel haben. Und jetzt wird Jakob von seinem Bruder betrogen, auf ähnliche Weise, später noch um den Besitz, um das Erbe, dass er was nach Hause bringt. Ohne Buße gibt es keine Vergebung. Wir müssen da dann arbeiten für die Lea, für die Rahel. Und Jakob muss jetzt da noch eine Geschichte aufzuarbeiten, die ist noch nicht fertig. Auch wenn er schon so viel gearbeitet hat. 7 Jahre für die Lea, 7 Jahre für die Rahel und 7 Jahre für seinen Besitz. Er muss die Sünde, dass er den Vater betrogen hat, dass er das gewagt hat, da muss er aufarbeiten und büßen. Er sagt ja, Jesus hat uns die Sünden vergeben. Ja, er hat uns die Sünden im Himmel vergeben, aber nicht hier auf Erden. Das, was du hier auf Erden eingebrockt hast, das wirst du auch auslöffeln. Wenn du als Säufer deine Leber kaputt gemacht hast, dann wirst du damit leben müssen. Oder als Rauschgiftsüchtiger oder was weiß ich, als Gauner, als Lump. Dann musst du damit leben, mit diesen Fakten. Das Ewige hat er vergeben. Aber das Irdische, und schau den Jakob an. Seine eigenen Buben, alle 10 betrügen ihn nach Strich und Faden. Das ist das Kleid von deinem Sohn Esau, den du so liebst. Die gleichen Sünden hat er gemacht wie sein Vater Esau, wie seine Mutter Rebekka. Der hat einen Liebling gehabt, das war der Josef. Und die 10 Brüder haben den gehasst, alle 10. Du siehst, wie die Sünde sich rächt. Dann ist das ganze Beten nicht. Das nützt auch nicht, wenn du einem Gott einen Altar baust. Das Irdische muss aufgearbeitet werden. Das, was du hier falsch gemacht hast, das musst du selber glatt bügeln. Die Suppe musst du selbst auslöffeln. Es ist so wichtig, dass du das weißt. Und wenn du das weißt, lebst du ganz anders, viel gelassener. Und dieser Jakob hat Depressionen bekommen, als er dieses Kleid, was wahrscheinlich eingerahmt hat und sich irgendwo aufgehängt hat im Zelt, von diesem Kleid nicht mehr wegschauen konnte, im Blut getaucht. Das haben die gefunden auf der Wiese draußen. Und hat Depressionen bekommen. Und wir fragen uns oft, wo kommen meine Depressionen her? Wo kommen meine Probleme her? Das sind Sachen, die aus der Vergangenheit kommen. Wir spielen da gerne den Engel, den Braven. Oh, der Jakob. Oh, der Sohn eines auserwählten Vaters. Die Sache muss bereinigt werden. Und als er hört, dass Jakob lebt, dass Josef lebt, er beeilt sich gar nicht so groß. Weißt du, er weiß, jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Jetzt erfüllt sich das, was in der Bibel ist. Über dieser Himmelsleiter steht der Herr, hat alles unter Kontrolle. Er erlebt das Erbarmen Gottes damals. Wo du auch hingehst, egal was da passiert, es wird alles gut werden. Der Herr macht nämlich unser Leben gut. Auf seine Art und Weise. Indem er unser über die Klinke springen lässt. Jakob wusste, das ganze Geschehen in meinem Leben ist etwas von Gott. Und er beschließt einfach aufzuräumen. Und er hat den Söhnen keinen Vorwurf gemacht. Er hätte sagen können, Judah, du bist ein Lump. Ruben, du bist ein Gauner. Verstehst du? Aber nein, der hat ihnen keine Vorwürfe gemacht. Aber das ist noch etwas. Weißt du, du kannst alles erledigt haben. Du kannst dich mit deinem Esau versöhnt haben. Du kannst wieder inneren Frieden haben. Und da ist etwas. Jakob ist immer noch ein Gauner. Der sagt dem Esau, als sie sich versöhnt haben, der Esau sagt, komm, gehst mit mir mit nach Seir. Dort habe ich einen Platz, kannst bei mir wohnen. Lass dich nieder, kannst weiden, so viel du willst. Gehst mit mir mit. Aber was ist passiert? Jakob ist nicht hingegangen. Da den Sichem im Samaria heute, hat er ein Feld gekauft, einen Acker gekauft. Der hat sein Wort nicht eingelöst. Du siehst immer, sein Versprechen nicht eingelöst. Und was ist passiert? Die Diana, oder Dina, Dina oder Diana, die geht mal in der Stadt, da ist ein Kirchweih oder was weiß ich, was für Fest ist, und die wird dort vergewaltigt. Und Simeon und Levi, die gehen hin und die machen Blutrache, damals galt noch Blutrache, und der hat sich so verdorben, so vermasselt, dass, weißt du, er ist stehen geblieben, er hat sein Wort nicht eingelöst, was er dem Esau gesagt hat, ich komme. Nein, er ist ein Lügner gewesen. Immer wieder, du siehst, wir kämpfen mit unserem Fleisch, mit dem alten Wesen, bis wir gestorben sind. Bis wir gestorben sind, verstehst du? Und die haben sich stinkend gemacht. Dann müsste das ganze Acker, was sie da gekauft haben, Jakob musste sich verlassen und die Weite suchen. Und dann passierte die Geschichte mit Josef. Da muss er sogar nach Ägypten gehen. Gott sei Dank, dass er dort hingegangen ist. Da haben die Leute von Sichem ihn wenigstens in Ruhe gelassen. Gott ist, wo Geschichte macht. Gott ist, der uns führt und leitet. Er ist der unsichtbare Partner von unserem Leben. Und da ist noch ein Problem. Jakob humpelte. Als Gott ihn berührte, ihm begegnete, hat er wahrscheinlich einen Schlaganfall gehabt. Ein Schlägle, würde man im Schwäbischen sagen. Sein Leben verlief jetzt anders wie gewöhnlich. Nicht mehr so wie früher. Weil der humpelt. Du denkst manchmal, wenn Gott einen berührt, und ich werde die nächsten Tage über die Berührung Gottes sagen, da bin ich kerngesund, da kann ich Purzelbäume schlagen, von wegen. Dann humpelst du, lieber Bruder, liebe Schwester. Ein Zeichen, Gott hat dich berührt, Gott hat dich gedemütigt. Wenn die Leute gesehen haben, ach, jetzt kommt der Humpelmann. Ja. Ein ganz normales Leben hat er bisher gelebt. Und plötzlich ist nichts mehr normal. Du willst mit Gott Verbindung haben. Mach dich darauf gefasst, bist du bereit, wirklich eine Verbindung mit Gott zu bekommen? Es kann sein, dass du ein Problem bekommst, dass du anfängst zu humpeln, dass du Schlagseite bekommst, dass du mit Dingen kämpfen musst, die du gar nicht vorgesehen hast. Die meisten wollen gesund werden. Wenn der Herr mich berührt, werde ich gesund sein. Nein, nicht und nicht unbedingt. Eine ganze Nacht dauerte der Kampf dort in Peniel mit Jakob, bis er da den Klaps bekommen hat von dem Engel, oder wer das auch immer war. Pass auf, was passiert, wenn Gott dich berührt. Dann bist du ein von Gott Gezeichneter. Ein von Gott Gezeichneter. Hast einen Klaps. Ja, Gott ist dir begegnet. Und Gott gibt ihm sogar den neuen Namen. Aber weißt du, das alles ist nichts. Er muss das jetzt alles ausleben. Und jetzt muss er einfach sich von Gott führen lassen. Und als er dann erfährt, was die Buben alles getan haben, die Lausbuben, seine Söhne, dass sie genauso ganoven, genauso verlogen sind, wie er selber mal war, dann hat er nicht geschimpft, sondern er hat sie nachher gesegnet sogar. Verstehst du? Er war in Ägypten die gesegnet und ihnen was Gutes versprochen. Und einfach, ja, obwohl er selber so lump war und hat versucht, gut zu machen, was er gut machen konnte. Er versprach dem einen das, der versprach dem anderen jenes. Und das alles hat sich erfüllt im Leben der Israeliten. Gott macht keine leeren Worte. Wenn er dir begegnet, wenn er mit dir spricht oder wenn er dich berührt und so weiter, dann hast du kein so bequemes menschliches Leben. Dann ist dein Leben voller Turbulenzen. Geht rauf und runter, Höhen und Tiefen. Und bis er dann schließlich auch nach dieser Reise ein Bethel baute, was er Gott versprochen hat. Ein Bethel. Wenn du mich wieder gesund zurückbringst, baue ich dir ein Bethel, ein Altar. Aber er hat doch Götzendienst betrieben. Auch wenn er dem Herrn einen Altar gebaut hat. Und liebe Christen, ich muss noch etwas sagen. Ganz schnell. Auch wenn wir erlöst sind, auch wenn wir Kinder Gottes sind, wir haben immer noch Götzen. Und einer seiner Götzen war der Josef. Mein Josef. Mein Josef von der liebsten Frau, von meiner Rahel. Mein Josef. Ach, dem Jungen soll nichts passieren. Deine ganz bestimmte Berufung und so weiter. Und Gott musste ihn sogar vom Josef erlösen. Kannst du dir das vorstellen? Dann musste er verkauft werden. All das gehört, damit er Gott ganz gehört mit seinem Leben. Wie bekommt man Verbindung mit Gott? Und ganz schnell jetzt noch ein paar Ratschläge, damit dir nicht das Gleiche passiert wie dem Jakob hier. Jakob, ja, er musste sonderbare Wege gehen. Trotz allem hat Gott alles zum Guten gewendet. In Ägypten lebt er noch 17 Jahre. Und schau, was für ein schönes Alter er erreicht hat. 147 Jahre. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. 147 Jahre. Aber wie bekommt man mit Gott Verbindung? Wenn du ständig an Gott denkst. Die Juden sagen, wenn zwei Juden an Gott denken, dann ist der dritte, der Herr dabei, in ihrer Mitte. So war es auch, als Jesus mit den Emmaus-Jüngern ging. Wenn du an Gott denkst, erinnert sich Gott auch an dich. Und immer wieder, wenn Jakob sich an Gott erinnert hat, Herr, du hast mir versprochen, erinnert sich Gott auch an ihn. Er wurde wieder heimgesucht von Gott, wieder besucht und so weiter. In dunklen, finsteren Stunden hat er die Nähe Gottes erlebt. Wenn du dunkle Stunden durchmachen musst, dunkle Tage passieren musst, wenn du Probleme hast und ja denkst, mein Gott, wie soll es noch weitergehen? Denk an Gott. Denk an Gott. Denk an Jesus. Und der Wille entscheidet. Geschwister, das ist mir so wichtig. Der Wille entscheidet. Macht den Unterschied zwischen einer erfolgreichen, geistlichen Person oder anderen. Dieser Person der Wille fehlt. Mit dem Willen steht und fällt es. Herr, ich will doch mit dir gehen. Ich will dich nicht lassen. Bitte sei bei mir. Herr, auch wenn ich nicht viel weiß, auch wenn ich viel nicht kann, aber ich will. Herr, steh mir bei. Herr, ich will, steh mir bei. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir immer wieder den Wunsch haben dürfen, Verbindung mit dir zu bekommen, eins mit dir zu werden, mit dir zu sprechen, mit dir zu plaudern, mit dir im Alltag, durch den Alltag zu gehen. Und wir wollen uns heute ganz besonders an dich, Herr Jesus Christus, erinnern. Du wurdest gekreuzigt, du hast gelitten, du hast Schmerzen ertragen für mich, Herr. Und wenn ich an all das denke, was geschehen ist, und das aus Liebe zu mir, oh Herr, ich kann dich nicht lassen. Ich will, Gott, steh mir bei. Das ist mein Gebet und unser Gebet. Herr, ich will. Halleluja. Und dein Wille geschehe in unserem Leben. Egal was es ist. Und wenn wir manches aufarbeiten müssen, wir arbeiten es auf. Wir machen unsere Hausaufgaben. Danke, Herr, dass du uns dabei hilfst. In dieser Nachhilfe. Und warum wir hier sind noch, wir müssen noch manches nacharbeiten. Nachbessern. Das, was die Gnade bewirkt hat, aber noch nicht vollendet ist und noch nicht vollendet hat. Aber du hast uns würdig gemacht, vor dem Vater zu treten, ohne Makel und ohne Runzeln. Danke, Herr Jesus. Amen.